Dankeschön, preis dem Herrn. Wohin soll ich gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens, hat Jesus einmal gesagt. Heute will ich über die Altäre sprechen. Die Altäre in der Bibel, es ist so wichtig, dass wir einen Altar haben, einen Ort, einen Platz haben, wo wir Gott begegnen. Ja, ich predige schon die ganze Woche, oder was heißt die ganze Weile schon, ja, wo betet man richtig? Dann den Kampf mit Amalek oben auf dem Berg. Da war ja der Hur und der Aaron, die haben die Hände von Moses gestützt. Ja, Beter sind Wundervollbringer, sind Weltenbezwinger und das wollen wir sein. Und ich fange mit Jakob an. Er hatte einen Altar, aber auch all die Patriarchen, die hatten bis zu 4 Altäre manchmal gebaut, so in ihrem Leben. Ja, der hier, dort und da und so weiter. Und Jakob hat auch einen Altar gehabt und er wollte um jeden Preis Gottes Segen haben. Ich will gesegnet sein, auch wenn er humpelte und wenn er hinkte, das hat ihm gar nichts ausgemacht. Ich will gesegnet sein und alle Leute sollen sehen, dass ich gesegnet bin. Weißt du, so viele Menschen haben keine Ahnung, die denken, wenn ich gesegnet bin, dann Halleluja, Lob und Dank, der Himmel ist offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Vergiss es. Verstehst du, da humpelst du, da hängst du am Kreuz und kommst nicht runter. Und das ist was der Segen Gottes, ja. Und Jakob wollte unbedingt gesegnet werden. Und wir wissen von seiner Familiengeschichte und dergleichen. Und immer wenn sie keinen Altar hatten, ging es ihnen schlecht und dreckig, ja. Abraham, dann von ihm möchte ich anfangen, er ist der Vater der Gläubigen. Abraham hat in Ägypten keinen Altar gehabt. Da wurde ihm seine Sarah weggenommen. Und so weiter, da gab es Probleme, ja, und da haben sie nachher die Hagar gekauft in Ägypten und ja, der Pharao hat gesagt, nimm deine Frau und hau ab, verstehst du, als das rauskam, was, dass es nicht seine Schwester war, der hat gelogen, das ist meine Schwester und sagst dem Pharao, dass du meine Schwester bist, der hat Angst gehabt um sein Leben, weil die Sarah, ja, schön war, ja, mit 65, da war sie noch schön, ja. Abraham zog nach Ägypten wegen einer Hungersnot in Kanaan. Das Land war ihm verheißen und Gott hat ihn geprüft. Kannst du mir vertrauen, auch wenn es eine Hungersnot kommt, wenn es mal dreckig geht, wenn es mal Schwierigkeiten gibt? Und erst als er in Ägypten war, hat er gemerkt, dass nicht alles Gold, was da glänzt, verstehst, auch Ägypten hat zu kämpfen. Ja. Und erst als er dann wieder zurückkam, ja, in das Land Kanaan, was Gott ihm verheißen hatte, da baute er dem Herrn wieder einen Altar. Ich will wieder alles gut machen. Und er fängt von vorne an, einen Altar von neu anfangen. Da in Ägypten hat er den Lot noch mitverführt. Verstehst du, auch der Lot wurde materialistisch. Der wollte nicht mehr im Zelt wohnen. Der wollte in feste Häuser wohnen, wie in Sodom, verstehst du? Und das, ja, die Knechte haben sich gestritten und gezankt und so weiter. Und da rief er wieder den Namen des Herrn an. Ja. Weißt du, wenn wir Gott verlassen und nicht mehr Gottes Wege gehen, dann verführen wir nicht nur uns selbst, sondern wir verführen auch noch unsere Mitmenschen, unsere Freunde, unsere Knechte und unsere Mitarbeiter, was auch immer ist. Abraham hielt sich im Land der Verheißung auf und das, ja, er war als Fremder, ja, ein Beduine, lebte in Zelten. Ja, als ich mal in Israel war, ich wollte mal einen ganzen Tag bei den Beduinen wohnen, wollte sehen, wie es das ist. Natürlich, die sind super modern, die haben Fernseher, Parabolantenne und vieles andere mehr. Die empfangen mehr Programme als du in deinem Fernseher hier in Berlin. Ja. Und das ist ein so Bild. Abraham war ein Pilger im gelobten Land, das Land, das Gott ihm zeigen wollte, das willst du einmal haben. Das hast du noch nicht. Und das ist, wie wir leben müssen. Wir müssen im Glauben leben, als wenn wir schon hätten. Und ja, im Glauben einnehmen und einfach durchreisen als Pilger. Das wird einmal dir gehören, das wird dir einmal gehören, jedes wird dir mal gehören, verstehst du? Aber es gehört dir noch gar nicht, verstehst du? Du bist ein Fremdling. So viele Menschen haben Probleme, Fremdlinge zu sein, Ausländer, verstehst du? Ja, und aber wir sind überall Ausländer. Ja, der Papst hat in Spanien gesagt, verstehst du? Wir sind als Christen überall Ausländer. Verstehst du? Und das sind wir. Wir sind überall Ausländer. Gar nicht gemocht. Verstehst du? Von welchem Planeten kommst du? Ja, wir kommunizieren mit Außerirdischen, wenn wir den Heiligen Geist haben. Was auch immer ist. Ja, in 1. Petrus 2, Vers 11, da schreibt der Apostel Paulus, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die hier kein Bürgerrecht haben. Du hast in dieser Welt kein Bürgerrecht. Da kannst du dich nicht heimisch fühlen, auch wenn du heimisch bist. Und in Philipper Kapitel 3, Vers 20, da schreibt er weiter, denn unser Bürgertum ist in den Himmel, im Reich Gottes, in der Gegenwart Gottes. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus. Wir sind hier, halte ich fest, schnall dich an, Staatenlose. Wir sind hier Staatenlose, wir sind hier keine Deutschen, auch wenn du die Deutsch schimpfst, verstehst du? Ja, was weiß ich? Ja, unser Zelt ist ein Altar. Ich habe ein Altar, verstehst du? Und ich preise Gott, so ein Herrgottswinkel irgendwo, haben die Bayern irgendwo in der Ecke, ein Herrgottswinkel, wenn sie nach Hause gehen oder wenn sie kommen und so weiter, sie begrüßen als erstes den Herrn. Und es ist wichtig, so einen Herrgottswinkel zu haben. Die Frage ist, hast du so einen Herrgottswinkel? Ich werde nie vergessen, unser Bruno Bese, der hat so Kniebank gehabt, hatte sich gekniet und laut gebetet, selbst wenn die Putzfrau da war. Und die war eine Türkin, eine Muslimin. Und ich bin mal dort gewesen, habe sie gefragt, er stört sie nicht. Ja, weißt, das ist ein alter Mann. Und so ist auch der Abraham, ein alter Mann, hat seinen Herrgottswinkel, seine Kniebank und was auch immer ist. Das ist ja, was er gehabt hat für sein persönliches Leben, das brauche ich, das muss ich haben, denn ich muss, ja, mein Mann stehen. Jakob hat Abraham noch erlebt, also deshalb fasse ich diese drei zusammen, Abraham, Isaac und Jakob, denn der Jakob kannte noch Vater Abraham, verstehst du, auch wenn er schon ein alter Mann war, er kannte den Isaac, seinen Vater, den hat er ja betrogen, verstehst du, und jetzt muss er ausbaden, was er angestellt hat, ja, und der Abraham erzählte, was er mit Gott erlebt hat, wie Gott ihn geführt hat, ja, dass er sich bewähren muss und dass er sich behaupten muss, ja, und dass er auch manchmal Enttäuschungen erlebte. Und wir Christen erleben auch immer wieder Enttäuschungen. Es gibt nicht immer Halleluja und Lob und Dank, verstehst du? Wir müssen auch manchmal unten durch. Wir müssen unten durch. Ja, Gott prüfte diesen Abraham und es kam eine Hungersnot. Im gelobten Land kam eine Hungersnot. Ja, das ist erstaunlich. Und dann in der Nähe, wo er kam, im Haus des Pharaos und so weiter, dann wurde ihm die Sarah weggenommen. Weil er so viel Negatives erlebt. Was passiert, wenn wir Gottes Wege gehen? Ich möchte kurz sagen, verstehst, ich möchte auch Zeugnis geben von dem, was passiert, wenn du nicht mit Gott gehst oder denkst, du gehst mit Gott, aber du bist noch so weit weg von ihm. Ja, Abraham war nicht im Willen Gottes, im absoluten Willen Gottes. Ja, weißt du, wenn wir nicht im Willen Gottes sind, dann geht's runter und rüber. Er war in Ägypten. Ja, und wie oft befindest du dich mittendrin in der Welt, im Außen, irgendwo draußen, und da bist du kein Zeugnis, da musst du aufpassen, so jonglieren, ja. Und er hatte dort keinen Altar, hatte keine Gemeinschaft mit Gott, oder er hat schon im Stillen gebetet, hat seinen lieben Heiland lieb gehabt, aber er hat keinen offensichtlichen Altar gehabt, ja. Und da hat er sich selbst in die Gefahr gebracht, die Sarah in die Gefahr gebracht, den Lot in die Gefahr gebracht, seine Knechte in die Gefahr gebracht, seinen ganzen Haushalt in die Gefahr gebracht. Wenn du keinen Altar hast, bringst du dein ganzes Haus in Gefahr, in aller Liebe, wie man auch sind, ja. Wir sind nicht gefeit vor Schwierigkeiten. Schwierigkeiten kommen und zu jedem einzelnen Menschen kommen Schwierigkeiten. Abraham war ja, in Schwierigkeiten, aber weißt du, nach den Schwierigkeiten hat der Pharao gesagt, nimm alles und hau ab, nimm alles und hau ab, ja. In Psalm 106, Vers 15, da lese ich, und Abraham ist jetzt sehr reich an Vieh, an Silber und Gold und Knechte und Mägde, und da war die Hagar mit dabei, ja, Sarah, du kriegst auch deine Magd, ja, diese Magd. Aber du siehst, die Seele war auf mager gestellt, so auf Reserve, wie auch immer ist, das Herz blieb leer, er war mit Gott, er war im Willen Gottes, ja, auch als er in Ägypten ging, aber er hat Gott nicht gefragt, Herr, was ist dein Wille? Und so oft fragen wir Gott nicht, was ist dein Wille? Und das ist Altar, die Altarfrage, Gott muss gefragt werden, ja, Herr, was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Er hätte im Land Kanaan bleiben sollen. Gott hätte ihn versorgt, wenn er dort gesagt hat, jetzt mitten in der Not baue ich dem Herrn einen Altar, preise ich Gott und rühme mich Gott und so weiter. Und Gott wird den Himmel auftun. Da hätte er was erzählen können, aber hier auf dem Weg nach Ägypten, dort, ja, was er dort erlebt hat, das war nicht rühmlich, nicht so wie ein Christen, verstehst du? Ja.
Und er wird gesagt haben, das war mein Fehler, das war mein Fehler. Und wir müssen auch manchmal zu unseren Fehlern stehen, auch wenn wir falsch machen und wenn wir krumme Wege gehen. Und es wird erzählt, dass er wieder zurückkam und er wohnte da in der Nähe von Bethel und zwischen Bethel und Ai baute dem Herrn wieder einen neuen Altar. Also, Ai ist ein Trümmerhaufen, heißt es übersetzt, Trümmerhaufen. Und zwischen Bethel und Ai baute dem Herrn einen Altar. Ja. Und es ist gut zu wissen, dass, wenn ich wieder zurückkomme, ich baue dem Herrn einen Altar. Ich fange wieder ganz von vorne an, mit Null, mit gar nichts. Ja, mit Null. Und er hat bestimmt dem Jakob erzählt, so geht es, wenn man menschliche Lösungen geht. Und dann hat der Jakob sich selber wiedergefunden. Er ist mir das auch so gegangen und sagt er, ja, ich habe den Opa, meinen Vater betrogen. Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Verstehst du? Lügner war er. Gauner war er. Betrüger war er. Ja. Wir sollen Gottes Wege gehen, auch wenn es schwere Wege sind. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen. Und ja, in meinem ganzen Leben, wo ich Gott diene, ich bin nicht immer Halleluja-Wege gegangen. Ich musste auch schwere Wege gehen, aber das waren auch Gottes Wege. Ja, ich musste mich bewähren. Ja, und er hat hier ein Altar jetzt wieder gebaut in Bethel, zwischen Ai und Bethel. Ja, ohne den Segen Gottes kommt mein Leben im Leerlauf. Da läuft nichts, passiert nichts. Ja, da geht nichts. Und darum hat Jakob so hart nach dem Segen gerungen, ich will gesegnet werden, koste, was es wolle. Ja, der Altar gehört da im gelobten Land, da wo du bist, solltest du Gebetsstätten haben, solche Herrgottswinkel, solche Stätten, wo du deine Knie beugst, solche Städte, wo du frische Luft atmest, da wo du auftanken kannst, ja. Beim Labern, wo der Jakob später war, hatte das nicht machen können. Er hat dort auch kein Altar gehabt und dort wurde er selbst betrogen. Ja, weißt du, wir betrügen und wir selbst werden auch mit betrogen und das war der Jakob. Ja, er will die Rahel haben oder was kriegt er im Bett? Die Lea, verstehst? Aber gerade das, was er nicht wollte, das war ein Segen für ihn. Die hat ihm 6 Söhne geschenkt und einer der Söhne war Judah, aus dem kommt dann der David und kommt auch der Herr Jesus Christus. Ja. Und so geht es auch für uns. Wir brauchen einen Altar und ich möchte dich einladen, lass uns einen Altar bauen. Das sind nur ein paar Steine zusammen. Ja. Und auf dem Altar liegt etwas. Verstehst du, in der Bibel heißt es einmal, wenn du zu Gott gehst, komm nicht mit leeren Händen. Und deshalb habe ich gleich von Anfang an, als ich angefangen habe, in Stuttgart zu predigen, als erstes Opfer aufgenommen. Und dann kommt ein Schwabe zu mir und sagt, Bruder, mal tut es, man hat Geld oder und man spricht nicht über das Geld und so weiter. Und ich habe gesagt, guck mal, man muss über das Geld sprechen. Ja, und gerade dieser Bruder, ich muss mal dann seine Wohnung in Fellbach auflösen. Und was mache ich, als ich den Schrank abbaue? Hinter dem Schrank sind 70.000 D-Mark. Weißt du, und das hat noch jemand gesehen, dass da 70.000 D-Mark versteckt sind. Ja, über das Geld spricht man nicht. Ja, er hat dem lieben Gott nichts gegeben. Weißt du, so viele Menschen bestehlen den lieben Gott mit dem Zehnten. Nur nebenbei. Ja, und so ist es passiert. Verstehst du, 70.000 D-Mark habe ich dem Sozialamt abgeben müssen und bis heute nichts gekriegt davon. Nicht einmal Finderlohn. Ja, in aller Liebe. Ja, er hat Gott betrogen, aber man spricht nicht über das Geld. Ja, ich spreche über das Geld genauso, wie ich über den Himmel spreche, wie ich über den Herrn Jesus Christus spreche, wie über das Leben und ja, die Probleme spreche. Ich spreche über das Geld. Es gehört dazu. Wir müssen ja die Miete bezahlen, wir müssen Strom bezahlen, wir müssen dies und alles. Unsere Mitarbeiter kosten auch ein Geld, verstehst du? Und deshalb, wir brauchen all diese Mittel. Ja, das Reich Gottes wird hier mit diesem Geld gebaut. Deshalb, wir sollten alles drum setzen. Ja, und auf den Altar, was bringst du mit? Verstehst du? Wenn du zu Gott kommst, bring was mit. Wenigstens ja, eine Kleinigkeit, wenigstens eine Turteltaube. Die Israeliten mussten, wenn sie zum Herrn gehen, wenn sie Gott begegnen wollen, wenn sie eine gesegnete Stunde haben, dann, wenn sie, ja, bringt ansonsten den Ochsen mitbringen. Weißt du, wie viel ein Ochse kostet? 2000 Euro. Oder mehr, ja, je nachdem, wenn es ein guter Ochse ist. Oder er soll, ja, ein Lamm bringen, vielleicht für 300-400 Euro, verstehst du? Und wenn er ein armer Mensch ist, er soll eine Turteltaube bringen. Das kannst du, du solltest zu Gott, wenn du ins, was für Gott tust oder für Gott lebst, nicht mit leeren Händen dastehen, ja. In 1. Kapitel 3, Vers 3, da heißt es, der Altar wird an einer Stätte aufgerichtet, wo die Fundamente noch da sind, ja, und Da war in Bethel war ein Altar. Der Jakob war auf der Flucht und er sagt, wenn ich nochmals zurückkomme und der Herr mich gesegnet hat, ich will dem Herrn den Zehnten geben. Ja, von allem, was der Herr mir beim Laban gegeben hat, dort kann ich keinen Zehnten geben. Dort ist niemand, der das empfängt, aber hier in Bethel und hat eine Gebetsstätte gebaut und hier auf diesem Fundament hat der Gott einen Altar gebaut. Ja, und es ist so wichtig, dass wir die alten Fundamente wieder beleben. Das, was in der Bibel ist, was gesegnet war, wo Gott sich offenbarte, wo Gott den Menschen begegnete, das sollten wir ja nicht liegen lassen und was Neues suchen. Nein, dieselben Altäre, dieselben Orte, dieselben Plätze aufsuchen und hier an diesem Platz. Ja, ich bin in London oder in England eigentlich, fahre durch England und dann komme ich hin und dann sehe ich so ein paar Leute stehen und die halten ein Buch, denke, das ist bestimmt eine Freiversammlung, gesell mich dazu und horch, was sie da machen. Und dann steht sie vor dem Haus, wo Georg Müller gewohnt hat und erzählen, was der Georg Müller war, was er gewesen ist und wie den Waisenvatern geholfen hat und so weiter und wie Gott ihn gesegnet hat. Und dann sagen sie, lieber Gott, gib uns den Geist von Georg Müller. Ja, und ich habe dann die Adresse von den Leuten genommen und ihren Fahrplan, was sie damals so als Aktion in England gemacht haben. Und dann stehen sie an dem Haus, wo John Knox in Schottland gelebt hat. Wenn John Knox gebetet hat, die Maria Stuart, die Blutige, gezittert. Ja, und dann sagen sie, gib mir uns den Geist, den John Knox, verstehst du? Oder dann später in London habe ich die wieder getroffen bei der Kapelle, wo der Spurgeon gepredigt hatte und dann, ja, Spurgeon jahrelang gepredigt vor tausend von Leuten und lang gepredigt, fast 2 Stunden hat er immer meistens gepredigt. Ja, er war nicht vollkommen, aber Gott hat ihn gesegnet und dann sagten die Leute, gib uns den Geist von Spurgeon, von Bruder Spurgeon, gib uns den Geist. Ja, versuch die alten Altäre wieder aufzubauen, die du ja vergessen hast, drüber hinweggegangen bist. Ja, in der Bibel, wir haben so viele Altäre. Denk drüber nach. Und der Satan möchte unseren Glauben erschüttern und was auch immer ist, diese Altäre wegräumen. Wenn du keinen Altar mehr hast, dann stiehlt er dir alles. Ja, deine Freude, deinen Frieden und deine Liebe zum Herrn und so weiter. Und wir müssen an der Liebe arbeiten. Das ist mir groß geworden, diese Tage irgendwo. Ich muss an der Liebe arbeiten, am Glauben arbeiten. Ja. Und mir nicht stehlen lassen. Der Teufel ist ein Dieb. Von morgens früh bis abends spät sucht er, wo er dich bestehlen könnte, ja, wo er dir deinen Glauben nehmen könnte. Und deshalb lass dir deinen Glauben nicht erschüttern. Bau deinen Altar mittendrin, ja, zwischen Ei und Bethel, ja. Da sind die Trümmer, verstehst du, da ist das Versagen. Da, ja, habe ich meine Niederlage erlebt und da baue ich meinen Altar, wo ich meine Niederlagen erlebt habe. Da baue ich mein Siegeszeichen, da richte ich es auf, diese Fahne für den Herrn. Ja. Stelle Gottes Verheißungen nicht in Frage. Das ist mir wichtig. In 1. Mose Kapitel 12, Vers 7, da heißt es, und der Herr erschien dem Abraham. Ja, wo sind die Plätze, wo Gott dir erschienen ist, in deiner Jugend, in deiner Kindheit, ja, in deiner Ehe oder in deiner Arbeit, in deiner Gemeinde, wo auch immer ist, geh dort zurück an diesem Punkt und das ist Wiederherstellung. Weißt, ich predige ja auch Wiederherstellung und Seelsorge. Ja, wenn du wiederhergestellt werden willst, geh wieder zurück an den Punkt, wo du gewusst hast, hier war ich noch richtig. Hier war der Himmel offen. Hier hat der Heiland mir geholfen, verstehst du? Geh wieder an den Punkt zurück, wo der Herr mir erschienen ist. Ja, wo ich Gott begegnet bin, wo ich die Stimme Gottes gehört habe, wo ich mit dem Herrn gesprochen habe. Ja, geh dort zurück, wo es dir klar war, das ist der Wille Gottes. Ja, geh dort zurück und dort baut dem Herrn einen Altar. Im Leben von Abraham gab es 4 Altäre und alle 4 liegen im Westjordanland, da wo heute die, ja, die Palästinenser sind. Weißt du, das ist eine prophetische Sache. Ja, es ist im Feindesland. Nicht in Israel sind die Altäre, sondern in Samaria, ja, im Westjordanland. Und der Teufel möchte, dass du dort nicht zu Hause bist, ja. Und der Teufel möchte das Land teilen, Palästinenser und Israelis, ja. Im Leben von Israel gab es 4 Brunnen, die hat der Herr ihm gegeben, verstehst. Immer wieder hat der Teufel versucht, die Philister, die Brunnen zu verschütten und er hat ausgegraben und immer wieder angefangen und immer wieder weitergemacht, bis er den Brunnen fand, wo das lebendige Wasser ist, wo das Wasser fließt, also kein stillstehendes Wasser und abgestandenes Wasser. Und auch der Jakob. Im Leben von Jakob gibt es vier Steine, ja, vier wichtige Situationen, ja, wo eine Rolle spielen. Der Stein, auf dem er gelegen ist, ist nur einer davon, verstehst du? Das soll Bethel sein. Also, wir haben die heiligen Männer, die haben vier Altäre, das ist das Mindeste gehabt, verstehst du? Das sind die vier Lebensabschnitte. Ja, in deinem Lebensabschnitt, wo du jetzt bist, so egal in welchem, hab dein Altar, deinen Brunnen oder dein Stein, was die Patriarchen hatten, und bau auf dem weiter ein Altar und leg was drauf, weißt, auf dem Altar, da ist nur ein Stein. Und dann legst du irgendetwas drauf und opferst dem allmächtigen Gott. Gehe auf den Spuren der Patriarchen, das sind Segensspuren. Hier, ich verkündige heute, und ja, ich habe am Mittwoch gehabt, wo betet man richtig, und dann am Freitag habe ich nochmals das Thema gehabt, wo betet man richtig, verstehst du? Ja, die Plätze, wo Gott dir begegnet ist, das sind die wichtigsten Plätze in deinem Leben. Da geh zurück. Ja, der erste Altar steht in Sichem. Da opferst du Lob und Dank. Lieber Gott, du hast mich bewahrt, du hast mich behütet, du hast mich durchgetragen. Gib Gott die Ehre. Ja, gib, ja, preis Gott für das Land, das er dir geben wird. Du hast du gar nicht, noch nicht, verstehst du? Noch in weiter Ferne, noch 400-500 Jahre wird es noch dauern, bis es soweit ist. Ja, und soweit war es. Die Israeliten mussten zuerst mal Ziegeln produzieren in Ägypten, und dann erst haben sie das Land bekommen durch Josua und dann durch viel Kampf. Ja. Und wir lesen weiter. Und er brach auf und ging in das Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf in Bethel im Westen und in der Gegend von Ai im Osten. Und er baute dem Herrn ein Altar und er rief den Namen des Herrn an. Weißt du, bei diesen Altären, da rufst du den Namen des Herrn an. Du brauchst etwas Konkretes, etwas, das du dir vorstellen kannst. Das ist der Wille Gottes. Das ist der Weg Gottes, ja. Und du brauchst solche Altäre. Und der Abraham hat solche Altäre gehabt. Weißt du, er hat um einen Sohn gebeten. Lieber Gott, gib mir einen Sohn. Er hat einen Ismael bekommen, aber der Ismael, ja, da hat die Sarah gesagt, schick den weg. Schickt die Magda Hagar weg und den Ismael schickt weg. Isaac soll das Erbe sein. Und weißt du, was der liebe Gott will? Dann sagt der liebe Gott zu ihm, Abraham, opfere mir deinen Isaac. Ja, opfere mir deinen Isaac. Das war das Schwerste überhaupt im Leben von Abraham. Opfere mir deinen Isaac. Und jetzt nimmt er den Isaac mit, nimmt Holz mit, nimmt das Feuer mit. Verstehst du? Und den Isaac an der Hand, und dann fragt er Isaac, Papa, wo ist das Opfertier? Das war das Schwerste, was er erleben muss. Wo ist das Opfertier? Der hätte sagen müssen, Isaac, mein Sohn, du bist das Opfertier. Ja, und er opferte den Isaac. Ja, und der Isaac, der war auch nicht mehr der Jüngste. Ja, der war auch schon an die 70 damals. Ja, wenn du die Bibel liest, verstehst du, er lässt sich binden, er lässt sich opfern. Verstehst du, nicht nur das Opfer, das zu Gott gebracht wird, bringen muss, sondern auch das Opfer muss willig sein, sich opfern zu lassen. Ja, und der Isaac opfert sich, und in das Land Moria, dort, wo heute Jerusalem ist, verstehst du, und Jerusalem war, ja, dort opfert er seinen Isaac, und dann denkt er, weißt du, der liebe Gott wird aus den Steinen Abraham noch den Kinder erwecken, verstehst du? Ist es egal, ich opfere meinen Isaac, und der Isaac sagt, Papa, der Wille Gottes muss getan werden. Tu, was Gott dir gesagt hat, sei Gott gehorsam. Und dann, als er sein Messer ziehen will und den Isaac opfern möchte, plötzlich blökt es im Gebüsch, und da ist ein Widder, ein Stellvertreter, verstehst du, das darf dann der Abraham opfern, verstehst du? Gott hat auch einen Stellvertreter für das Opfer. Ist es wichtig zu wissen, ja, du musst nicht deinen Sohn opfern, aber Gott will sehen, bist du bereit? Bist du bereit? Dein Liebstes, dein Allerliebstes, das Beste, das, was du gebeten hast, bist du bereit, sogar die Gemeinde, bist du bereit, die Sache Gottes zu opfern, bist du alles zu opfern? Er will das nicht haben, aber er will sehen, bist du bereit? Ja, die Bereitschaft ist, was Gott sehen will. Ja, bist du bereit? Kannst du Gott vertrauen? Ja. Er ist der Starke, der Mächtige und so weiter. Und er schlug wieder sein Zelt in Bethel auf, gegenüber dem Ai, dieser Stadt Ai, wo die Israeliten eine große Niederlage erlebt haben. Das kannst du in den Predigten hören, nachhören. Ei, heißt auf Deutsch übersetzt Trümmerfeld, Ruine. Das war schon damals wahrscheinlich ein Trümmerort. Ja, Gott wohnt in unserer Mitte. Hier, er wohnt hier in unserer Gemeinde, wo 230 versammeln, da ist er mitten unter ihnen. Ja, Gott wohnt hier in Todes seine Gegenwart. Gott ist nicht weit weg, verstehst du? Gott, was du dem John Knox, was du dem Spörtchen, was du dem Georg Müller gegeben hast, das kannst du auch mir geben. Ja, das, was du dem Elia gegeben hast, was du den Propheten gegeben hast, das kannst du auch mir geben. Sei ein Egoist und sag, lieber Gott, das, wo du dich in der Bibel den Menschen offenbart hast, du kannst dich auch mir offenbaren. Abraham baut dem Herrn einen Altar und er legt irgendwas hin. Da musst du nicht so viel hinlegen. Selbst wenn es nur ein Zettelchen ist, leg auf dem Altar irgendetwas, ja, deine Sorgen, deine Lasten, dein Kummer, deine Liebe zum Herrn und so weiter. Ja, und du wirst die Wunder Gottes erleben. Ja, wo kein Altar ist, da gibt es ein Durcheinander und ein Spannungsfeld, verstehst du, da wird es zerrissen, meine Sarah wird weggenommen. Ja, und zwischen dem Altar, ja, dazwischen baut er den Altar Gottes, den Bethel, ein Bethaus. Das muss eine große Kathedrale sein. Als ich in Indien war, ich habe einige Bethäuser unterwegs eingeweiht für die Inder, so eine Kapelle, so Dorfkapelle, irgendwo, wo die Andacht gehalten werden. Da muss nicht große Kirche gemacht. Nein, wo zwei, drei Leute zusammenkommen können, wo sie beten können. Weißt du, wir sind gewohnt, große Säle und Hallen zu haben und Kathedralen zu haben, Moscheen zu haben, was auch immer ist. Da, wo man den Herrn anruft, wo man den Herrn anruft. Und das ist egal, wo das stattfindet. In der Bibel lernt man, wie man betet. Jesus betete nachts. Der hatte keinen Altar gehabt, aber er hat nachts gebetet. Das Kreuz war dann nachher sein Altar, wo er geopfert wurde. Da gab es keinen wieder, ja, niemand anders, ein Stellvertreter, der Syrer von Kyrene, der musste es ans Kreuz tragen. Ja, er konnte selber nicht mehr viel machen, aber es ist so wichtig, im Neuen Testament kannst du überall, an allen Orten, wo man sich trifft, wo man sich versammelt, kannst du Gott anbeten. Ja, viele wundern sich über die Hungersnot im Land, verstehst du, ja, da ist Schwierigkeiten, da sind Nöte im gelobten Land. Ja, du bist Christ und folgst dem Heiland schon einige Jahre nach und wunderst dich, wo ist das los? Ich habe den Heiligen Geist und vieles andere mehr und dann eine Hungersnot, verstehst du, passiert nichts Neues, keine Sensation, keine Totenauferweckung, da passiert gar nichts, verstehst du? Und da gehst du lieber nach Ägypten, gehst du der Esoterik, was auch immer ist. Ja, was alles passiert, ja, bleib stehen. Bleib da stehen, wo du stehst und sag, lieber Gott, auch hier an diesem Ort bist du der wahre, lebendige Gott. Ja, mein Herrgott, mein Heiland, ja. Dir kann dein Heiland, deinen Herrgott niemand stehlen. Niemand. Er ist der daseiende Gott. 2. Mose Kapitel 3, Vers 14. Ich bin, der ich bin. Oder auch werde sein, der ich sein werde. Gott ist der Daseine Gott, er ist nicht Jehova. Ja, er ist der Ich Bin. Ich Bin. Ja, und der selbst existierende, der selbst ja offenbarende Gott, er ist da und er begegnet uns. Ja, du musst nur die Gegenwart Gottes erleben. Da, wo ich bin, in der Küche, beim Geschirr abspülen oder im Büro, wenn ich am Computer arbeite oder egal, wenn du Auto fährst als Taxifahrer, ja, oder LKW-Fahrer, Gott ist in deinem Auto, verstehst du? Gott ist überall da. Er ist nicht weg, weit weg von uns, ja. Und du solltest da gar nicht diese ganzen Namen suchen. Wie heißt dieser Gott, ja? Wie heißt es, ja? Es ist mein Gott, ja. Und in der Bibel heißt es dein Gott, verstehst du? Hast du einen? In Offenbarung Kapitel 1, Vers 8, da heißt es, der da ist und der da war und der da kommt und der da ist. Ja, der ewige Gott, der bleibende Gott, ja. Wir nennen alle möglichen Namen für Gott. Gott, verstehst du, Gott, es ist nicht sein Name, das ist nur gut, verstehst du, aus dem Germanischen, nur was Gutes, verstehst du. Gott ist was Gutes, ja. Aber wie erlebst du Gott? Auch das kannst du gar nicht so lassen. Morgen erlebst du Gott ganz anders, verstehst du. Gott wird dich anders führen. Ich bin, der ich bin und der ich sein werde, der ewige Gott, ja. Ich bin der Herr. Und deshalb geh zu dem Berg da, wo der Herr sich selbst ersehen hat, wo er will, in Moria. Dort sollst du deinen Isaak opfern. Philipper Kapitel 4, Vers 19, da heißt es, mein Gott, aber fülle aus aller eure Notdurft nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christus Jesus. Fang an, Gott zu preisen. Herr, du bist mein Versorger. Mach deinen Kühlschrank auf und da ist nichts drin. Ja, da ist nichts drin. Mach deinen Kühlschrank auf und preise den Herrn. Ich habe in Heilbronn einen Bruder gehabt. Ja, der kam aus den USA und hat ein Buch geschrieben, das gibt es auch im Deutschen, kannst du noch vielleicht im Antiquarisch bestellen. Leben in der Lobpreisstraße. Und er hat erzählt, wie er in der Lobpreisstraße zu leben gelernt hat. Ja, er hat, ja, macht Kühlschrank auf, ist nichts drin, aber Lob und Dank, Heiland, du wirst mich versorgen, du wirst für mich da sein. Und hat den Kühlschrank zugemacht und dann passierten Wunder, dass jemand kam, wir haben geschlachtet und ein bisschen zu viel, könntest du das gebrauchen? Wir haben eine dumme Schwester in der Gemeinde in Heilbronn gehabt und es gibt auch dumme Schwestern, ja, und die hat das Buch gekauft. Und hat genau das Gleiche gemacht, was hier im Buch geschrieben steht. Und bringt mir das Buch zurück und sagt, Bruder, mach du das, ich möchte das Buch dir zurückgeben. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich gesagt, liebe Schwester, der Bruder hat 30 Jahre gebraucht, bis er das gelernt hat. Ja, und du denkst, in 3 Wochen wird das funktionieren. Ja, es funktioniert nicht in 3 Wochen. Da brauchst du 30 Jahre und noch viel mehr. Gib mir den Geist von John Knox, verstehst du, dass ich bete und Maria Stuart zittert. Ja. Gott ist ein Gott, der Wunder wirkt, aber nicht sofort auf der Stelle. Und wenn er der Wunder wirkt, die wirkt er ganz anders, als du gelehrt worden bist von der Bibel her, ja, in der Gemeinde. Deshalb, du solltest eine anständige Gemeinde suchen und dich anständig belehren lassen. Ja, so viele Leute lernen in der Gemeinde, ja, wenn du an Gott glaubst, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Ja, und was ist dann? Du gehst von einem Sumpf zum anderen Sumpf, du singst, du versagst und was auch immer ist. Und du kannst nicht sagen, Gott ist mein Helfer. Ja, verstehst? Du erlebst die Leere, du erlebst so einen Klaps auf den Hintern und dann kannst du jodeln nachher, wenn du willst. Aber das geht nicht, das geht nicht. Ja. Preise den Herrn, wie er dich führt. Und ja, andere Leute haben da den Namen, Jahwe Shalom, verstehst, der Herr ist mein Friede. Aber wie oft habe ich Unfrieden, war ich unglücklich, wenn gewisse Entscheidungen getroffen werden sind. Ja, mein Friede wurde angegriffen innerlich, ja. Oder dann jemand anders, ja, dass er an Gott anfängt zu zweifeln. Und wenn du nicht an Gott gezweifelt hast, kannst du auch gar nicht richtig glauben. Erst der Mensch, der an Gott richtig gezweifelt hat, kann auch an Gott richtig glauben. Preis den Herrn! Auch wenn du zweifelst, wenn du Gott nicht verstehst, oder Jahwe Raha, verstehst, der Herr ist mein unser Hirte, ja, und der Herr führt einen gar nicht so weiter. Er ist nicht wie ein Navi, nach dem ich mich orientieren kann, ja. Ich werde manchmal mir selbst überlassen, ich muss selbst meine Entscheidungen treffen, das links oder rechts, verstehst du? Und manchmal kann ich auf diese Navi gar nicht hören, ja. In Johannes Kapitel 10, Vers 14, da heißt es, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin bekannt unter den Meinen. Ja, ich bin bekannt unter den Meinen. Ist Gott bei dir bekannt? Ja, kennst du Jesus? Und ich frage jetzt noch einmal, kennst du Jesus? Verstehst du? Ja, ja, du hast die Bibel schon durchgelesen, du hast Bibelkurses mitgemacht, du hast das und das, ja, aber kennst du wirklich Jesus, wie er ist? Ja. Oder ja, für Nisse, ja, Gott ist mein Banner. All diese frommen Namen über Gott, verstehst du, was die Juden sich gegeben haben über Gott, ja, vergiss es. Der Herr ist dein Sieg, der Herr ist dein Banner. Aber vergiss es alles, vergiss das alles. Manchmal geht er gar nicht voran, manchmal geht er hinter dir her und sammelt die Scherben auf, die du angerichtet hast. Ja, und mach gut, die Dinge gut, ja. Und so viele andere Dinge. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Du erlebst in dieser Welt so viel Ungerechtigkeit. Sei ehrlich, gib es zu. Ja, einfach wandere mit dem Herrn oder der Herr, der mich heilt. Wie viele Gotteskinder sind krank? Ja, da ruft mich eine Schwester von Gera unten an und sagt, ja, ich bin in einer Gemeinde, da sind lauter Kranke. Ja, die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Ja, und die Gemeinde ist ein Ort, wo viele Kranke sind, dass sie geheilt werden. Aber viele nehmen die Heilung nicht an, verstehst du? Die hören nicht auf den Herrn, was der Herr sagt. Ja, so wie der Billy der einen Frau gesagt hat, frag den Herrn, was du essen sollst, aber dann sagt die liebe Schwester, das schmeckt mir nicht, verstehst du? Das schmeckt mir nicht. Und es ist so wichtig, dass du den Herrn fragst und tust, was er dir sagt. Ja. Oder, Herr der Heerscharen, Herr Zebaoth. Ja, das sind alles wunderbare Namen, wie wir Gott erfahren und erleben. Aber das muss uns nicht binden. Ich bin, der ich bin, der ich sein werde, der ewige Gott, ja. Der Herr der Heerscharen, der Herr, der Gott Jakobs, der dich führt und leitet und so weiter. Oder andere sagen, der Messias. Ja, es ist schön und lieb. Du sollst mit dem Herrn wandeln, tagtäglich und nicht in bestimmten Situationen, nur wenn es dir dreckig geht. Ja, weitere Namen, wenn wir so die Bibel lesen, Elohim, das heißt Gott, der mächtige Schöpfer, der Allmächtige, wo die Götter Elohim sprachen, lasst uns Menschen machen. Ja, Elohim, die Vielzahl von den Göttern, oder El Shaddai, Gott der Allmächtige und so weiter. Gott will sich dir offenbaren. Schön, dass du solche Offenbarungen hast. Bau auf diese Fundamenten weiter. Hier hat sich Gott mir offenbart, als der Herr, der Mächtige, der Messias, der Gesalbte, ja, der, der alle Kraft hat, der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und in Jesus vereint sich alles. Weißt du, du brauchst gar nicht viel. Ich möchte vereinfachen. Weißt du, einfaches Bruchrechnen. Weißt du, wie das heißt? Die ganzen Brüche streichen und dann kommst du auf die einen Nenner, gemeinsame Nenner. Und dieser gemeinsame Nenner, dieser eine Nenner ist Jesus. J-E-S-U-S. Das ist nicht Amerika. Das ist Jesus. Lob und Dank, ja. Er ist unser Friede. Er ist unser Heiler. Er ist unser guter Hirte. Ja, und die Patriarchen haben diesen entdeckt. Verstehst du? Jesus. J. E-S-U-S, Altäre, ja, das sind Orte des Gebetes, der Offenbarung Gottes, das sind zentrale Plätze, hier, da möchte ich bleiben, da möchte ich wohnen, Herr, hier ist gut sein, lass uns gleich drei Hütten bauen. Wir sind immer schnell dabei, so wie die Jünger Jesu, wie Petrus, eine Hütte für dich, Jesus, eine Hütte für den Elia, eine andere Hütte für den Moses, verstehst du, und dann bauen wir die Hütten, die Kirchen, die Kathedralen, die Gemeindehäuser und dergleichen. Fanny Crosby, eine liebe Schwester, die ist mit 8 Jahren schwer krank geworden und ist über 80 Jahre alt geworden, hat so viele Chorusse geschrieben und sie hat einen Chorus geschrieben, dass wir ab und zu mal singen, Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Und dieses Lied fängt an, aus Erbarmen nimm ich Armen, nimm ich Jesu, wie ich bin, dir, dem einen heiligen Reinen, dem gehöre ich forthin. Ja, und dann weiter, dann, egal was da passiert, auch wenn du einen Klaps auf den Hintern bekommst, verstehst du, egal was, auf dich schauen, dir vertrauend will ich meine Straße ziehen, halt mich immer, lass mich nimmer, Herr, von deiner Seite fliehen. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir, gib dem den Segen deinem Kind und bewahre du in mir. Ja, und weiter hat Fanny Crosby geschrieben, will es dunkel, dunkeln, lass es funkeln, deiner Gnade hellen Strahl, Gott der Wahrheit und Gott der Klarheit, führe mich durch das finstere Tal. Ja, aus Erbarmen nimm ich Armen. Das ist das Gebet, das du beten solltest auf dem Altar, dich festhalten, ich will Herr, dich haben. Auch dieses Pult habe ich in Schottland gesehen, im Hadrians Museum, und das hat mir gefallen. Es war, irgendjemand hat so ein Pult gehabt, ja, wo er stand, wahrscheinlich war es ein Prediger, und was auch immer ist. Der stand an diesem Altar, hat an diesem Altar gedient, und ich habe gleich fotografiert und gesagt, das nehme ich mit und suche die gleiche Größe. Ich brauche keinen riesen Altar, keine riesige Kanzel und große Orgel, nein. Einfach still sein, lass mir dir vertrauen, lieber Gott, Halleluja, nimm mich Armen, aus Erbarmen, das ist das, was Gott will. Das alles passiert am Altar. Da stehe ich hier und da muss ich mich festhalten an den Hörnern des Altars. Ja, und da ist für was anderes gar nicht Platz, an den Hörnern des Altars. Und dann heißt es, auf dich schauen, dir vertrauend will ich meine Straße ziehen. Halt mich immer, lass mich nimmer von deiner Seite fliehen. Ja, weiter schreibt dieser Liederdichter, Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Gib den Segen deinem Kinde und bewahre du in mir. Herr, bewahre du den Segen in mir. Ja, nimm den Segen nicht weg. Lass den Segen bei mir sein. Und dann heißt es weiter, will es dunkeln, lass mir funkeln deiner hellen Strahle. Gott der Wahrheit, Gott der Klarheit, führe mich auch durchs finstere Tal. Der Altar Gottes, die Nähe Gottes, ja, dort ist Wohlsein, dort ist es gut. Ja, der Altar, wenn du die Nähe Gottes hast, und ich habe angefangen damit, habe ich angefangen in Frankfurt Oder, dieses mit diesem Pult, den haben wir mitgenommen, dann hier nach Berlin und jetzt hier in dieser Gemeinde, im Gemeindezentrum Ollenhauer Straße 15, ja, am Altar, da entscheidet sich über Sieg oder Niederlage. Dort, mir ist ein Bild groß geworden und als ich so meditierte und nachdachte, da habe ich das, den Orkan gesehen, verstehst, und mittendrin im Auge des Orkans ist es windstill, ist es ruhig. Mittendrin im Auge des Orkans, wo ringsherum Trubel und Heiterkeit ist und so weiter, da hast du Stille, kannst festhalten, dich festhalten. Da hast du die Nähe Jesu, dort kannst du aufatmen, nimm mich armen, ja, und dort ruhst du. Weißt du, du musst nicht immer kerngesund, perfekt, vollkommen und hochheilig vorkommen, verstehst du? Herr, nimm mich armen und ich gebe dir alle meine Sorgen in deiner Nähe. Bleibe ich ruhig und getrost und dann guckst du links herum, da stehen die Wände von diesem Orkan, wenn du sowas mal erlebt hast, verstehst du? Ich habe in Texas ein paar Orkane mal erlebt, ja, da siehst du, es kommt so eine Windhose auf dich zu, ja. Mittendrin im Auge kannst du ganz ruhig sein und wohnen. Die Gegenwart Gottes ist das Kostbarste, was ein Mensch überhaupt haben kann, ja. Dort bekomme ich Vergebung, dort bekomme ich Amnestie. Am Altar, an diesem Ort, ja, will ich wohnen, sagt Gott. Ja, und dort kannst du wieder neu beginnen. Fanny Crosby hat das, den Kern getroffen. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur bei dir. Da, wo Gott sich aufhält, da bin ich sicher. Da bin ich sicher. Dort gibt es Speise für die Seele, Wasser für die durstige Seele. Dort kann ich meinen Durst löschen. Dort bekomme ich alles, was die Welt mir nicht geben kann. Dort, mitten im Auge des Orkans, bist du ruhig. Herr, ich suche deine Ruhe, fern von diesem ganzen Getöse dieser Welt, von diesem ganzen Fußballspiel, verstehst du, was jetzt, ja, die Welt gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Pass auf, das wird noch viel schlimmer, da wird es überall nur noch Fußball, Fußball, Fußball. Dem Götzen wird gedient, diesem goldenen Kalb, ja. Da 5 Kilo Gold und um dieses Gold tanzen sie alle. Das ist Gold der Kalb, nichts anderes. Ich bleibe dir treu. Gott, ich diene dir. Ja, Gott ist ein starker Turm mittendrin im Sturm. Ja, ich höre auf deine Stimme. Dort am Altar habe ich einen ruhenden Pol. Mir ist wohl. Mir ist wohl. Mir ist wohl. Halleluja. In schwierigen Zeiten, Bruder, Schwester, und wir haben alle schwierigen Zeiten. Ja, wir haben alle Stürme. Da tobt es. Ja. Da ist was los, da gibt es Konflikte, Probleme, welcher Art auch immer. Die Wellen schlagen zusammen. Wir haben in der Bibel eine Stelle, die Wellen schlagen über mir, mein Leben zusammen, verstehst du? Da muss man nur bücken und festhalten, festkrallen, was auch immer ist, ja, und nicht verzweifeln. Gott ist meine Ruhe, mein Ruhepol. Ist das nicht wunderbar? Ja, hier erlebe ich, mittendrin in der Krise erlebe ich die Ruhe Gottes, ja. Selbst in Momenten, wo das Leben bedrohlich ist, wo es ja, ans Sterben geht, an Schwierigkeiten losgeht und so weiter. Ich halte mich fest, Herr, das ist der Ort, den du mal erwählt hast. Du hast mir einmal geholfen, du wirst mir ein zweites Mal helfen und du wirst mir auch ein drittes Mal helfen und auch ein viertes Mal helfen. Mittendrin im Auge des Orkans kannst du still sein. Ja, selbst in Stunden der Trauer und in den Lebenskrisen kannst du ganz ruhig bleiben. Meine Seele ist ruhig. Ja, ich habe meine eigene Mutter beerdigt. Ich habe meine Frau beerdigt, verstehst du? Ja, und ich habe keine Sorgen, keine Probleme. Ich weiß, meine Lieben gehen zu Gott nach Hause. Ja, und warum soll ich mich ängstigen und fürchten? Der Herr ist meine Hilfe, der Herr ist mein Halt. Ja, ich bleibe ruhig und bleibe still und bete weiter. Ja, ich weiß, ich bin traurig. Ich bin niedergeschlagen, wenn meine Mutter stirbt, verstehst du? Ja. Und ich predige für meine Geschwister, die zurückbleiben. Unsere Mutter ist nicht tot. Sie ist heimgegangen zum Heiland. Ja. Und du darfst, wenn du betest, beim Altar stehst, konkret werden und einfach Gott danken. Am Altar spricht dein kleines Ich zu dem großen Du. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Ja. Da fürchte ich mich nicht. Und wir werden in ein paar Minuten das Lied hören. Du groß, groß bist du, o Herr, Herr. Mein kleines Ich, dieses ganz klein, verstehst du, ein Spatz bin ich, verstehst du? Aber der Herr, dieser große, mächtige Gott, der hält jeden Druck aus, ja, der ist die Ruhe weg. Hier bekommst du etwas, und es ist mir etwas groß geworden, hier bekommst du einen Kuss. Verstehst du, wenn du mit Gott redest, bekommst du einen Kuss und nicht viel mehr. Das ist Gebetserhörung. Der Herr küsst dich, ja. Mittendrin im Orkan hast du Frieden, bist du zu Hause, wirst von Gott geküsst. In der Bibel heißt, küsst den Sohn einmal, ja, küsst. Du bekommst einen Kuss und von dem Herrn Jesus Christus. Und das ist die Gebetserhörung, ja. Viele denken, da bekomme ich eine wunderbare Gebetserhörung. Der Herr wird mir helfen. Von wegen, du kriegst nur einen Kuss. Preis Gott, Halleluja. Beim echten Gebet bekommen wir nicht viel. Wir bekommen nur Liebe. Aber jetzt muss ich an dieser Liebe arbeiten. Diese Liebe entfalten, entwickeln. Ja, viele haben falsche Vorstellungen von Liebe, von Beten. Ja, die denken jetzt, Gott erhört mich. Der Psalmist sagt, wenn ich dich nur habe, lieber Gott, komm. Vergiss das alles, alles ist nur Schmarrn. Wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Er hat einen Kuss bekommen. Hast du schon einen Kuss von Gott bekommen? Ja, nicht nur so ein bisschen tätscheln, wie die Leute heute machen. Nein, richtig auf den Lippen, einen herzlichen Kuss. Ja, ich bin von Gott geküsst. Ja, wach geküsst. Das ist Erweckung. Ja, ich muss nicht verzweifeln. Gott sagt zu mir, wenn er mich küsst, ich hab dich lieb, Johannes, fürchte dich nicht. Ja, Altäre sind nichts anderes als Liebesnester und Liebesplätze. Da wirst du geküsst von dem lieben Gott. Halleluja. Und das bleibt für den Rest deines Lebens. Er hat mich geküsst, ja. Liebende lieben sich. Ja, gehen. Ja, einfach da. Und die putzen sich nicht mehr, die waschen sich nicht mehr, verstehst du? Der Herr hat mich geküsst, ja. Sie haben dann Erwartungen, der Herr hat mich lieb, ja. Jetzt arbeite ich an dieser Liebe, entfalle ich dieser Liebe. Ich reife mehr und mehr. Dieser Kuss wird verinnerlicht, vergeistigt, ja. Er hat mich geküsst, ja. Hat mir gezeigt, er ist für mich. Und wer kann gegen mich sein? Ja, und das ist Altar, das ist Gebet. Weißt du, die denken manchmal so ein Stein, verstehst du, und was weiß ich alles. So ein Haufen Stein womöglich und vieles andere mehr, ein großes Gebäude, nichts. Nein, du wirst nur von Gott geküsst in aller Liebe und er führt dich weiter. Er ist dein liebender Vater. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, der Vater fiel ihm um den Hals, küsste ihn und dann war vollkommen egal, was nachher passierte. Ja, auch wenn der Junge nach dem Schweinestall gestunken hat, ja, bringt ihm das beste Kleid, verstehst du, bringt den Mastochsen und auch vieles andere mehr. Und ich lese in meiner Bibel, da brach Abraham auf und zog weiter nach Süden. Und es entstand eine große Hungersnot im Land. Da zog er nach Ägypten und auch dort war er ein Fremder. Er dachte, er könnte der Hungersnot weglaufen. Weißt du, wenn du einmal von Gott geküsst bist, du musst nicht mehr weiterrennen als bis an die Grenze Kanans. Und Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Fang an, positiv zu denken. Positiv eingestellt zu sein, bau ein Altar, noch ein Altar, verstehst du? Jetzt den zweiten Altar, nach der Hungersnot, ein Neuanfang, wo du wieder ganz neu mit dem Herrn anfängst. Ja, der Teufel möchte dich abhalten, dass du keinen Altar hast, dass du keinen Ort hast, verstehst du? Ja, und er möchte dich abhalten, aber gib Gott Dank, ehre Gott, versuch's mit Danken weiterzugehen. Er hat dich geküsst, preis Gott. Weißt du, über den Kuss Gottes hast du noch vielleicht noch keine Predigt richtig gehört. Aber ich möchte sagen, Gott hat dich lieb. Gott hat dich lieb. Ja, auch wenn es schwierig wird, auch wenn du schwierig wirst. Auch wenn das alles unmöglich wird. Und das ist, was den Segen ausmacht, was den Altar ausmacht, was das Gebet ausmacht. Ja, es wird schwierig, aber Gott hat mich geküsst. Halleluja. Oh, das geht leichter. Ja, du glaubst, ja, du bist an einem falschen Ort. Nein, du bist genau richtig. Du bist genau richtig. Abraham baut einen weiteren Altar genau an dem Ort, wo er mal war, in Bethel, zwischen Bethel und Ai. Ja, da baut er einen Altar. Hier kannst du nochmals deine Sorgen loswerden, deine Fehler dem Herrn sagen und den Herrn mitnehmen und sagen, Herr, bis hierher hast du mich geführt und du wirst mich auch weiterführen und ich verlasse mich auf dich. Wenn hier Probleme gibt, ja, die sind anders, anderer Art als in Ägypten, aber hier preist du den Herrn. Abraham war hier 75 Jahre und seine Sarah war damals, als er nach Ägypten zog, 65 Jahre. Ja, Herr, wie geht es jetzt weiter? Ja, Gott wird dich weiterführen und er wird auch den Lot weiterführen. Ja, er wird unseren Lieben weiterführen. Die ganze Geschichte, meine Sache ist in deinen Händen. Nicht nur meine Zeit steht in deinen Händen. Ja, mein ganzes Leben ist in deinen Händen. Ja, und es passiert genau das, was der Herr möchte. Herr, was möchtest du von mir jetzt in dieser Hungersnot, in dieser Schwierigkeit? Was möchtest du mir? Bau dein Altar, bleibe hier und hau nicht ab. Ja, und sag dem Herrn, was da los ist, was dich bewegt, Herr. Sonst verlierst du deine Kinder, deine Schwiegersöhne wie Lot und deine Töchter und was weiß ich, ja. Und dann lebst du ein armseliges Leben. Wir sind bestimmt für ein wohlgehendes Leben, für ein herrliches Leben. Mir ist wohl in dem Herrn, ja. Als Abraham aus Ägypten zurückkehrte, hat er diesen Altar gebaut. Fang wieder an, ganz von vorne an. Bring Gott dein Opfer, deinen Dank, deine Anbetung, was auch immer ist, ja. Und Gott wird deine Krise wenden. Als Hiob anfing für seine Freunde zu beten, das war auch so ein Altar, ja, und anfing zu beten, hat Gott Hilfe verschafft, verstehst, hat den Hiob doppelt gesegnet. Der hat um das vieles gar nicht gebeten, was er sich erwünscht hat. Gott in Reich gesegnet. Nimm den Faden wieder auf. Die Engländer haben in der Ware früher, also die englische Ware, da war ein roter Faden. Verstehst? Nimm wieder den roten Faden auf in deinem Leben. Da, wo du zum letzten Mal von Gott gesegnet worden bist, ja. Bevor die Turbulenzen kamen, bevor der Sturm anfing zu toben. Ja, lass dich vom Herrn küssen. Ja, und das ist eine wunderbare Stunde in der Gegenwart Gottes. Ja, das ist wahres Beten. Das ist keine fromme Spielerei. Ja, im Gebet wird der Mensch erhört und ihm wird da geholfen. Und der Mensch hat oft Angst. Ja, Angst, Gott zu begegnen. Fang an, Gott zu begegnen. In deiner Not, in deiner Trübsal, in deiner Schwierigkeiten, in deinen Ängsten. Lieber Gott, ich danke dir, dass ich zu dir kommen kann, Tag und Nacht. Du hast immer Sprechstunde für uns, auch für mein Leben. Ja, wahres Gebet ist Ehrlichkeit zu Gott. Küss mich bitte, Heiland. Halleluja. Gott segne uns alle und Gott möge uns Frieden geben. Wir hören das Lied, groß ist der Herr. Und wir nehmen währenddessen unser Opfer auf. Gott möge jeden Einzelnen segnen. Halleluja. Amen.